15% der sächsischen Wählerinnen und Wähler haben europafeindlich, rechtsnational oder rechtspopulistisch gewählt. Ist das überraschend oder war das zu erwarten? Das frage ich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Sie haben nicht nur das gewählt, sondern Sie haben auch rechtsextrem gewählt, fast 5%. Mhm. Das müssen Sie zusammenrechnen. Das ist ein Eckchen, was sich da gebildet hat in Sachsen. Also ich hatte eigentlich viel Respekt vor der Leistung dieses kleinen Völkchens am Rande Deutschlands, aber inzwischen rücke ich davon ab. Also die haben eins an der Waffe.
Mhm. Und die größte Fraktion und die größte Gruppe, die ja auch gewonnen hat, sind die Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Wenn man das nochmal als Fraktion zusammenrechnet, dann sehen die anderen alt aus, oder?
Das ist sicherlich das Desaströse eigentlich an der ganzen Geschichte. Das heißt, gestern Abend haben wir viele gehört, die da gesagt haben, toll, Herr Tillich hat zwar verloren, aber immer noch gewonnen, schlechteste Ergebnis seit Menschengedenken, aber trotzdem gewonnen und die anderen haben gewonnen, die Dritten haben gewonnen. Nein, das Ergebnis in Sachsen ist für alle desaströs einfach nur. Und wenn das die Tendenz ist insgesamt in den neuen Bundesländern, dann sind das schwere Zeiten, die uns ins Haus stehen. Ich finde auch, man sollte auch mit den ganzen Beschwichtigungen aufhören und den Leuten um Honig ins Maul schmieren. Die Sachsen sind latent ausländerfeindlich, ein großer Teil von ihnen sind rechtsextrem und nationalistischen Parolen offen. Das heißt, das hat sich bei ihnen auch verhärtet. All das in einer Zeit einer wirtschaftlichen Prosperität, einer Vorwärtsentwicklung. Sie sind ja, stehen ja besser da als viele Regionen im Westen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Das muss man ja alles mal sehen. Es ist ja keine Krise. Es ist ja nicht so, dass tausende Menschen sich im Bedrängnis fühlen. In einer schönen Wetterlage machen die so etwas. Also ich glaube, das ist nicht zu entschuldigen. Man muss auch mal dazu sagen, dass auch Schluss sein muss mit diesem ganzen Gesülze. Im Osten würden sie solidarischer sein. Die Menschen hätten es gelernt, seinerzeit zueinander zu halten. Es ist alles Unsinn. Davon gibt es auch ein paar Menschen. Aber im Großen und Ganzen ist der Osten demokratisch gesehen nach wie vor Entwicklungsland. Und ein beachtlicher Teil der Bevölkerung ist einfach, tatsächlich nicht ganz zurechnungsfähig in politischen Fragen. Offensichtlich nicht nur jetzt Leute, die möglicherweise gestrauchelt sind im Leben, einen großen Konflikt durchgelebt haben. All das wäre noch zu verstehen. Das sind ja ganz normale Menschen, die von dieser Gesellschaft sehr gut, leben, verdienen, auch dreimal im Urlaub fahren, dickes Auto fahren, aber im Großen und Ganzen sagen, das geht mich alles nichts an. Das ist natürlich eine bittere Geschichte. Mhm. Speziell für den Osten, muss man wirklich sagen. Und da ist der Osten wirklich schlechter dran als der Westen.
Sie sprechen von der sächsischen wirtschaftlichen Prosperität. Das geht ja gar nicht zusammen mit dem Wahlergebnis der AfD. Die sind ja europafeindlich. Und man weiß, was ja jeder weiß, dass Deutschland ja profitiert von der europäischen Krise, dass dann trotzdem eine europafeindliche Partei so ein hohes Wahlergebnis einfährt.
Ja, das zeigt einfach die Unzurechnungsfähigkeit eines Teils der Bevölkerung. Ich hoffe, in Thüringen sind es nicht ganz so viele, aber wir müssen jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass hier die AfD reinrückt und man sehen muss, was sie von der CDU holt und von wem anders noch, vielleicht auch aus den Nichtwählerschichten. Was dann hinterher entsteht, so an politischer Mischung, das können wir noch nicht hundertprozentig sagen. Ich vermute mal, ganz so schlimm wie in Sachsen wird es nicht werden. Aber insgesamt ist diese Tendenz in zwei gut entwickelten Regionen, ich würde mal sagen, es gibt große Regionen in Nordrhein-Westfalen, die stehen viel schlechter da als Thüringen oder Sachsen. Und dass die Wähler hier sich so verantwortungslos verhalten, entweder nicht hingehen oder dann eben halt sehr abenteuerliche Thesen wählen, wenn sie die ganzen, einzelnen Äußerungen dieser AfD-Leute zur Kenntnis nehmen, da kann es einfach nur schaurig werden. Wir haben 75 Jahre nach Kriegsbeginn, Zweiter Weltkrieg, nachdem das so viel Menschen Leid gebracht hat, dass heute Leute einfach da sich abkapseln und wirklich nationalistische Parteien, die AfD ist ja nichts anderes, dieser ganze Gesülze von Populisten und so weiter, das verkleistert ja einfach nur die Situation. Das sind Leute rückwärtsgewandt, die in den 30er Jahre gehören oder günstigstenfalls mit ihrer Familienpolitik in die 50er Jahre. Und dass da genug Leute in Sachsen sind, die diesem folgen, zeigt einfach, dass in dieser Bevölkerung dort viel Wirrnis existiert, unabhängig davon, ob es ihnen gut oder schlecht geht. Und das ist beängstigend.
Mhm. Nun ist in Analysen häufiger gesagt worden. Ja, sowieso.
Ja, ich bin da gestern, ich war in Sachsen, ich war im Vogtland, habe mir das angesehen. Trotz Regen haben die Leute die ganzen Ausflugslokale, gefüllt. Das heißt also, da einen Regenschirm aufzuspannen, war kein Problem. Aber ins Wahlbüro zu gehen, sagen sie heute, ja, es hat geregnet, es war Ferienende, es ist alles Unsinn, das ist alles nur Beschwichtigung. Das ist, demokratisches Unverständnis, Unfähigkeit an dieser Stelle. Und das muss man auch ganz klar mal sagen, weil im Osten ergießt sich manchmal so ein Zuckerguss oder diese Opfermentalität, man hat uns Unrecht getan. Nein, nach 25 Jahren seid ihr selbstständig, das ist vorbei. Man kann nicht alles mit Blick auf die DDR erklären. Das heißt, diese Menschen sind für ihre Handeln verantwortlich. Und wenn da mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Wahlen geht, obwohl in diesem Land, in Sachsen, so viele Parteien, die durchaus auch im Parlament dann landen, zur Verfügung stehen. Das ganze Spektrum zu behaupten, es sei egal, ob jemand von der AfD das Land regiert oder von der Linken oder von der CDU oder von den Grünen, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das ist auch politisches Unfähigkeit und Unreife. Aber auf der anderen Seite fordern. Ich finde, da sind wir in einer dummen Situation. Die Politik schweigt dazu, weil sie Angst haben, Wähler zu beschimpfen. Die Medien haben Angst, weil sie Leser verlieren, etc. etc. Und so, ernährt sich die Dummheit. Es gibt das schöne Sprichwort in Deutschland, der Klügere gibt nach, aber wenn die Klügeren nachgeben, haben die Dummen das Sagen.
In den Analysen ist immer wieder gesagt worden, ja, wer NPD und AfD wählt, ist auch ein Protestwähler. Wogegen protestieren denn diese Wählerinnen und Wähler? Was glauben Sie?
Es ist ein tatsächlich eine Unreife und Unvermögen zu verstehen, dass eine Demokratie, ein Gemeinwesen vom Kompromiss lebt, dass man gemeinsam Ziele finden muss, dass uns, sage ich mal, der Wohlstand insgesamt in diesem Land, und Sachsen ist ein wohlhabendes Land inzwischen, auch zeigen ja die ganzen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen, dass man nach wie vor großes Wachstumspotenzial hat, dass das uns nicht einfach in den Schoß fällt, weil der Einzelne vielleicht mal ein bisschen besser werkelt, sondern das Gemeinwesen, dieses Land insgesamt diesen Rahmen geschaffen hat, dass 60 Jahre lang Bundesrepublik, das mit befördert haben. Und dem Osten, muss man wirklich sagen, ist vieles, vieles in den letzten 25 Jahren in den Schoß gefallen. Man hat zwar zum Teil schwere Umbrüche gehabt, und die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, aber im Großen und Ganzen hat man sich ja vereinigen können mit einem sehr reichen Land und dadurch Vorteile gehabt gegenüber den Polen, Tschechen, allen anderen. Das empfindet man als selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Welt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Nordkorea und Südkorea das genauso machen. Speziell Südkorea würde es auf keinen Fall so machen. Und wenn wir uns mit der Schweiz hätten vereinigen wollen, hätten die gesagt, passt mal auf, meine Lieben, macht mal erstmal bei euch sauber und dann könnt ihr uns mit uns vereinigen. Ich will deutlich machen, es ist alles selbstverständlich für die Leute und da sind sie satt und sagen, nee, da gehe ich nicht hin, das gefällt mir nicht, das interessiert mich, ich habe was anderes vor. Dies ist eine politische Unreife, das muss man ihnen auch sagen in Sachsen. Die Sachsen haben sich ins Abseits gestellt und wir in Thüringen, ich sag mal, wir haben noch 14 Tage bis zu dieser Wahl und wie ich die Dinge hier so sehe, das Ganze, ja, ich befürchte Schlimmes. Letztes Mal, vor 5 Jahren, da gelang es uns im Verbreitungsgebiet der Thüringer Allgemeinen, die Wahlbeteiligung zu heben. Das heißt, gegen alle Trends im Osten ist sie gestiegen dadurch in Thüringen. Das sehe ich im Augenblick nicht und ich würde mich nicht trauen, eine Prognose abzugeben, ob wir mindestens genauso schlimm sind wie die Sachsen.
Naja, da wissen wir in 14 Tagen mehr. Hat das jetzt Auswirkungen, dieser hohe Sieg der AfD, dass es möglicherweise nochmal Leute mobilisiert, erschreckt? Denn die nicht zur Wahl gehen, die fördern ja eher den rechten Rand. Könnte das nochmal so ein Aufwecksignal sein?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt Leute, die träge sind im Geiste, sagen wir, dazu bringt, wählen zu gehen noch. Das ist eben, sei jetzt mal, ein Zustand der Verantwortungslosigkeit. Der hat sich breit gemacht, auch bei jungen Leuten, die einen guten Job haben, die aber ihr Privates wichtiger finden als den Rest der Welt und sagen, es ist mein gutes Recht, nicht wählen zu gehen. Das ist vollkommen richtig. Das ist glücklicherweise in diesem Land kein Zwang. Wir haben es in der DDR anders erwählt. Es gab nicht zu wählen, trotzdem mussten die Leute hingehen. Das ist auch keine Reaktion mehr auf diese Ereignisse vor 25 Jahren, sondern das ist jetzt schon eine selbstgewachsene Gleichgültigkeit, die letztlich dazu führt, wenn die Wahlbeteiligung sinkt, dass rechtsradikale, rechtspopulistische, nationalistische Parteien, also ein rechter Rand sich da formieren kann und in Sachsen sich schon festgebissen hat. Das heißt, die Freude darüber, dass die NPD nicht reingekommen ist, weil ein paar hundert Stimmen gefehlt haben. Wir merken ja, der ganze Abend war ja da ziemlich spannend in dieser Hinsicht. Die ist berechtigt, aber auf der anderen Seite ist ja entsetzlich, aus dem Kalten heraus hat die AfD fast 10%, also so groß wie die SPD, und zusammen sind die Rechten fast so groß wie die Linke. Also das muss doch mal den Letzten hier die Augen öffnen. Das ist keine schöne Landschaft. Die Ossis sind nicht gut, sie sind zum Teil wirklich auch sehr dumm.
Tolles Thüringen war mal eine Zeitschrift vor 5 Jahren, die so, ja, da war nicht klar, wer das finanziert. Das war eine Wahlkampfposthille für mehrere Millionen. Jetzt ist klar geworden, dass ein Klinikbetreiber, der vorhatte, in Thüringen zu bauen, das finanziert hat. Ist eine Vermutung, die es schon vor Jahren gab. Jetzt ist es definitiv raus. Ist das jetzt eine Überraschung im Wahlkampf?
Ach, das wird den Wahlkampf vermutlich nicht mehr groß beeinflussen. Das nimmt man noch zur Kenntnis. Damals diese Broschüre landete Hochglanz, sehr teuer produziert. Zum Teil wurden ja auch die Autoren getäuscht. Der Jürges vom Stern, der hat ja noch eine alte Rechnung, deswegen kümmert sich der Stern. Er ist in Thüringen geboren und den hatten sie gefragt, ob er für eine schöne Broschüre für Thüringen was schreiben würde, über seine Kindheit in Bad Salzungen und so weiter. Das hat er gerne gemacht und stellte sich dann raus, dass das Ganze eine Wahlkampfgeschichte ist, eine trickreiche der CDU, also der Althausfreunde damals, mit einem großen Porträt der Althausfrau, Ehefrau mit dem Rosengarten und so weiter. Also viel Sülze und viel, ja, sei es mal auch dick aufgetragen. Dass diese kleinen Tricks und dass so kleine Tricks in der Politik da sind, das schadet natürlich der Politik und glücklicherweise wird das ja auch dann irgendwann wieder entlarvt. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt nochmal ins Geschehen eingreifen kann. Für uns wird wichtig sein, wie groß ist die Wahlbeteiligung und ob die Summe der kleinen Skandale, die in Thüringen stattgefunden haben, so im letzten 1,5 Jahren, ob die CDU so weit drückt, dass selbst das Vorhandensein der AfD mit 6, 7, 8 oder 4% nicht dazu führt, dass plötzlich, sagen wir, die ganzen inneren Statiken total sich verschieben. Das heißt also, an dieser Stelle würde ich sagen, wichtig, dass man das aufdeckt, aber ist eine alte Rechnung, die da beglichen werden musste.
Noch 2 Worte zu internationalen Konflikten. Jetzt werden doch deutsche Waffen an die Kurden geliefert. Ist das tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, ein Paradigmenwechsel der deutschen Außenpolitik oder war das nur folgerichtig, dass irgendwann auch Waffen in Krisengebiete geliefert werden?
Ja, es ist falsch. Ich bin da völlig anderer Auffassung. Das ist ein Tabubruch, der auch, sage ich jetzt mal, schwere Folgen haben wird, weil natürlich die Begehrlichkeiten immer wieder da sind. Wir haben hier eine Kette von Konflikten, in denen ständig, sage ich mal, sehr extrem mit brutalen mittelalterlichen Methoden, das ist bei diesen Salafisten und den, sage ich mal, Extremanhängern an dieser Stelle immer wieder der Fall. Das geht bis nach Nigeria, nach Afrika herunter, so ein Riesenstreifen. Wenn man da immer jetzt Waffen liefern will, das ist wirklich der denkbar falscheste Weg und es ist ja fast paradox, ja, sag ich mal. Ja, den einen Kurden schickt man Waffen, die anderen verdächtigt man des Extremismus, dass diese Waffen bei sozusagen allen dort landen, ist doch jetzt schon sichtbar. Also so eine Naivität in der Politik, ich habe das Gefühl, da werden ein paar getrieben von Profilierungsneurosen, auch Frau von der Leyen spielt da keine gute Rolle. Und aus diesem Grunde fängt Deutschland etwas an zu machen, was die Amerikaner und die Russen und die Chinesen mit schändlichem Hintergrund schon die ganze Zeit betreiben, also diese Länder mit Waffen voll zu pumpen und keiner dieser Konflikte wird auf diese Weise geklärt. Also ich finde das sehr schlecht und wenn überhaupt da was zu überlegen wäre, auch diese Einsatztruppe der NATO finde ich nicht gut, weil das eine Blockkonfrontation wieder ist. Ich hätte mir das vorstellen können, dass Europa das macht. Und wenn dann überhaupt, dann als Europa insgesamt oder Westeuropa, die Europäische Union etwas tun, aber nicht national. Wir haben vor 75 Jahren diese Katastrophe gehabt. Und wir fangen schon wieder an, alle national das Ding zu machen. Und in Deutschland kommen nationalistische Parteien hoch. Also das ist eine schaurige Entwicklung.
Einen letzten Satz noch zum Russland-Ukraine-Krieg. Da kann man ja vermuten, dass sich die, dass es auch ein Blockkonflikt ist, denn das ist, konnte man ja schön auf der Sonntagszeitung sehen, dass die NATO sich ausdehnt. Ist das das legitime Recht der NATO, ihre Außengrenzen zu schützen oder ist es tatsächlich eine Ausdehnung Richtung Russland?
Es ist natürlich eine Ausdehnung Richtung Russland, da gibt es 2 verschiedene Standpunkte, die man sehen muss. Die NATO, sage ich mal, hatte Identitätsschwierigkeiten, sodass sie jetzt Russland auch zum Teil die Amerikaner brauchen als Gegenpoden, zumal die Russen sie ja genug geärgert haben bei Konflikten, wo sie eben halt sich quergestellt haben. Das ist aber nur die eine Seite und ich verstehe jeden Letten und Litauer, der sagt, ich bin froh, dass ich in der NATO bin, da können wir die Russen nicht ganz so leicht ins Haus rücken. Aber dass die Russen eine aggressive Politik betreiben, das ist nicht nur der Putin, da gibt es eine ganze Gruppe, die da Interesse hat und die Bevölkerung stützt das ja mit 80% Zustimmung, dass sie ein Aggressor sind, dass sie ein Land überfallen haben, dass sie dort Militär stationiert haben, dass sie dort im Einsatz sind, nicht nur irgendwelche marodierenden Truppen, sondern richtig Leute hinschicken. Das haben wir beide ja schon die ganze Zeit gesagt. Das brauchen Sie sich nur in den russischen Nachrichten anzusehen, wie da embedded berichtet wird von der vordersten Linie, wo Kämpfe stattfinden, wo wer eingekesselt wird, wie die Ukrainer dargestellt werden. Das ist alles eine schreckliche Entwicklung an dieser Stelle und ich hätte es mir gewünscht, dass es in Europa sowas im 21. Jahrhundert nicht mehr gibt, aber es findet statt. Interessant ist einfach nur als Aspekt, nur um einfach zu verstehen, was da passiert. Die Leichen der russischen Soldaten, die in Russland begraben werden, werden fast anonym begraben. Das heißt, man lässt nicht zu, dass die Öffentlichkeit überhaupt mitbekommt, dass in jeder russischen Stadt inzwischen Gräber ausgegraben werden, wo Soldaten, die dort getötet worden sind, verscharrt werden. Zum Teil sind die Namen abgenommen worden, damit niemand nachweisen kann, dass das Soldaten sind. Ein Land, das im 21. Jahrhundert so mit den eigenen Söhnen umgeht, von dem können wir noch vieles, aber Schlechtes erwarten.
Das war ein ausführlicher Espresso-Plausch, ein doppelter Espresso sozusagen. Und nächste Woche gibt es sicher wieder jede Menge zu besprechen. Ich freue mich bis dahin und wünsche Ihnen eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Ich hoffe, der Espresso schmeckt Ihnen noch.
Danke, tschüss.
Alles klar, tschüss.